Ich möchte heute weitergehen mit Jesaja. Letztes Mal haben wir Kapitel 20 gehabt, heute geht es mit 21 weiter. In Kapitel 21 finden wir drei Gerichte. Wir werden heute aber nur das erste, und zwar über Babylon. Das sind die ersten 10 Verse nur. Ich werde die Verse nach und nach lesen und dann immer so ein paar Worte dazu sagen. Also wer die Bibel dabei hat, der kann es aufschlagen. Jesaja 21, die ersten 10 Verse. Die Überschrift lautet, je nach Übersetzung, die Verwüstung Babylons. Und Vers 1, das Wort, das über der Wüste am Meer lasten wird. Wie ein Sturm, der über den Neger fegt, kommt das Unheil aus der Wüste, einem schrecklichen Land. Wie in der Überschrift schon gesagt, geht es heute in der Predigt um das Gericht über Babylon. Wir haben das schon mal gehabt, in Kapitel 14, ist schon ein paar Jahre her. Dort wurde auch Babylon angesprochen. Letzten Sonntag hatten wir ja das Gericht über Ägypten. Da haben wir über Macht gesprochen. Ist sie gut, ist sie schlecht? Da haben wir gesehen, wie Assyrien den Arm ausstreckt nach Ägypten. Heute sehen wir erstmal das Gericht über den König Nummer 3, kann man sagen. Wenn wir diesen Verse aus Offenbarung 17, 9a bis 10 nehmen. Dort steht nämlich, die sieben Köpfe bedeuten zunächst die sieben Hügel, auf denen die Frau thront. Gleichzeitig stehen sie für sieben Könige, von denen fünf schon gestürzt sind, einer ist gerade an der Macht und der letzte ist noch nicht gekommen. Wenn er dann kommt, wird er nur eine kurze Zeit herrschen. Ist ein interessanter Vers über verschiedene Könige. Und wenn wir überlegen, Johannes hat das damals niedergeschrieben. Und wenn wir dann zusammenrechnen, Ägypten, Assyrien, Babylon, Medapersien, Griechenland, das sind die fünf Könige. Die waren zu der Zeit schon gestürzt. Johannes lebt ja zur Zeit von Rom. Einer ist jetzt, das war Rom, der sechste, und so geht das dann weiter. Ist ein langes Thema für sich, aber darum geht es hier nicht. Also wie gesagt, in der letzten Predigt haben wir gesehen den ersten König, Ägypten, den zweiten, Assyrien, und heute sehen wir der dritte, der gestürzt wird, Babylon, und dann kommt Medapersien als vierter nachher. Wenn wir über Babylon sprechen, so muss man immer gucken, um was geht es, um was handelt sich in diesem Text. Wenn es, denn bei Babylon ist das interessant, es ist genauso wie mit Jerusalem. Von Jerusalem sehen wir das auch. Manchmal ist es direkt die Stadt gemeint, in Israel, die Hauptstadt, oder Babylon bei den Chaldäern, in Babylonien. Manchmal ist aber auch was anderes gemeint. Und da muss man immer schauen, was ist jetzt gemeint. Von Jerusalem wissen wir, es gibt das Original, haben wir in der Offenbarung uns angeschaut, im Himmel. Dafür gibt es auch Verse in Hebräer 11 zum Beispiel, 10 steht. Hebräer 11, Vers 10 steht, da geht es um den Glaubensweg Abrahams. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Die Stadt im Himmel. Das war das, worauf er gewartet hat. Und hier auf der Erde lebte er in Zelten. Er hatte das eine hinter sich gelassen und wartete auf die himmlische Stadt. Dann gibt es das Abbild. Wie gesagt, das Abbild ist die Stadt hier auf Erden, das Jerusalem. Und es gibt ein Sinnbild auf Jerusalem, was man auch auf die Gemeinde beziehen kann. Ein Sinnbild. Aber wir sind nicht Israel und wir werden es auch nie sein. Aber es gibt ein Sinnbild, die Herrschaft Christi. Auch bei Babylon finden wir das immer wieder. Wir sehen einmal, manchmal wird der Fall Satans angesprochen, der hinter den ganzen Mächten steht. In Kapitel 14 zum Beispiel, Jesaja, wird das angesprochen, der Fall Satans. Dann sehen wir diese Hauptstadt der Chaldäer in Babylonien. Und wir sehen auch dieses System, hinter dem der Satan steckt. Wenn wir zum Beispiel auch in Offenbarung uns anschauen, haben wir auch in der Bibelstunde gehabt, in Offenbarung 12 zum Beispiel, da ist ein interessanter Vers, der Vers 5. In Offenbarung 12, Vers 5. Dort steht, und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Wenn wir die Evangelien lesen, dann wissen wir bei der Geburt Jesu, wer trachtete ihm nach dem Leben? Herodes, oder? Aber hier in Offenbarung steht, und der Drache stand vor der Frau. Da sehen wir diese Macht hinter Herodes. Und das finden wir immer wieder. Ägypten, alle Männlichen sollen getötet werden. Und so finden wir immer wieder in diesen Weltsystemen, der wahre Herrscher dahinter ist dieser Drache oder der Satan. Der steckt immer wieder dahinter und verfolgt seine Ziele. Und so muss man auch im heutigen Text gucken. Um was geht es hier eigentlich? Was wird hier angesprochen? Heute geht es um die Chaldäer, um deren Hauptstadt, um dieses Weltreich. Wenn wir das Tiefland am unteren Euphrat anschauen, so ist das wie ein Meer. Da war sehr viel Wasser. Der Euphrat, der ist immer wieder über die Ufer gegangen. Und man hat sogar Südbabylonien als ein Land am Meer bezeichnet und den König als ein König des Meeres genannt. Auch in Offenbarung 17,1 sagt auch Johannes, dort heißt es in 17,1b, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Ich möchte hier nur die Betonung auf diese viele, die an den vielen Wassern sitzt. Das Land Babylonien hatte viel Wasser. Wie gesagt, im Altertum nannte man den König sogar den König des Meeres. Wasser ist ja etwas, was Leben bedeutet. Dort, wo kein Wasser ist, da ist keine Zivilisation. Der Mensch braucht Wasser. Wasser bedeutet Leben, Wasser bedeutet Wohlstand. Heute haben wir vielleicht mehr Möglichkeiten, um an Wasser dranzukommen. Aber gerade im Altertum war das nicht ganz so einfach. Die Zivilisationen, die bildeten sich dort, wo genug Wasser war. Und hier sehen wir sehr deutlich, dass Gott der absolute Herrscher ist. Er sagt, wo es lang geht. Er ist gnädig zu denen, die ihn suchen, und er bestraft die, die sich gegen ihn auflehnen. Wie schon gesagt, wir haben ja letzten Sonntag über Macht gesprochen, über die wahre Macht, die bei Gott ist. Und es gibt diese vermeintliche Macht, wo der Satan schon versucht hat, zu sein wie Gott, aber scheiterte. So haben wir auch diese ganzen Weltregime oder Weltsysteme. Können wir auch wieder an die Statue aus Daniel denken, mit Babylonien, Medo-Persien, Griechenland und so weiter. Wenn wir irdisch schauen, so sagt man, die haben wirklich Macht. Die können vieles bestimmen, die können vieles tun. Aber schlussendlich ist Gott, der die Macht hat, und er lenkt. Er lenkt. Und so sehen wir auch hier, ich möchte hier Israel noch mit reinnehmen. Wie gesagt, es geht ja um das Gericht über Babylon, über das Weltsystem, Regime. Ich möchte hier aber auch Israel mit reinnehmen. Israel ist ja das irdische Volk Gottes. Und es ist interessant, wie das zusammenhängt. Wir haben auf der einen Seite das abtrünnige Israel oder Juda. Das sind ja zwei Reiche. Israel war ja schon von den Assyrern überrannt, aber Juda war noch da. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie Gott ein Regime aufkommen lässt, eine Weltmacht, Babylon, und wie das zusammenhängt. Juda musste ja ins Exil gehen. Für wie lange? Wie lange waren die im Exil? Wer weiß das? Babylonisches Exil. 70 Jahre, ne? Für 70 Jahre waren die weg. Wie lange dauerte denn diese Weltherrschaft, könnte man sagen, von den Babyloniern? 70 Jahre? Wo die wirklich zur Blüte gekommen sind? Und dann fand ich interessant, letzten Sonntag hat Micha das kurz erwähnt über die Sabbatjahre. In 3. Mose 25, da finden wir zwei Verse. Es wird auch an anderen Stellen noch angesprochen, aber ich möchte nur diese zwei. Da steht, 6 Jahre sollst du dein Feld bestellen und deinen Weinberg beschneiden und ihre Erträge einbringen. Aber im siebten Jahr soll das Land einen Sabbat haben, ein Ruhejahr, einen Sabbat für Jahwe. Dann sollst du dein Feld nicht bestellen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Man fragt sich, was hat Gott mit meinem Feld zu tun, oder? Es ist doch mein Land, ich kann das auch bewirtschaften und verwalten, wie ich es möchte. Es gehört auch mir. Warum mischt Gott sich in solche Kleinigkeiten ein, könnte man sagen? Wie lange war die Zeit der Könige? Ich bin mir hier nicht ganz sicher, vielleicht weiß es einer besser. Wie viele Jahre waren das? Die Zeit, wo Israel Juda Könige hatte. Ich meine, es waren 490 Jahre. Wenn ich richtig gerechnet habe, sind das genau exakt 490 Jahre. Von Saul bis zum letzten König von Juda. Und das fand ich interessant. In 2. Chroniker 36, die Verse 20 und 21, steht: Alle, die dem Schwert entgangen waren, verschleppte er nach Babylonien. Dort mussten sie dem König und seinen Nachkommen als Sklaven dienen, bis die Perser die Herrschaft übernahmen. So bekam das Land seine Sabbatruhe ersetzt, solange die Verwüstung dauerte, bis die 70 Jahre voll waren. Und so erfüllte sich das Wort, das Jahwe durch Jeremia hatte sagen lassen. 490 Jahre Könige? Und so viel ich weiß, also ich lese nirgendwo, dass die das eingehalten haben, diese Sabbatjahre. Und dann heißt es auf einmal in 2. Chroniker, und das Land wird ihre Sabbatjahre bekommen. Ihr habt sie nicht eingehalten, aber das Land wird sie bekommen. Und zwar geht ihr für diese Jahre ins Exil. Aber das Land wird seine Ruhe bekommen. Auf der einen Seite sage ich mal, es ist faszinierend, oder? Es ist faszinierend, diese Zusammenhänge. Auf der anderen Seite erschreckend. Gott schaut auch heute auf uns. Er sieht unsere Entscheidungen, die wir treffen. Er sieht unsere Gedanken. Welche Konsequenzen wird das wohl haben für uns? Israel war 490 Jahre ungehorsam. Man könnte auch irgendwo sagen, okay, 490 Jahre, das ist eine Zeit, die können wir uns gar nicht vorstellen. Wo vielleicht der eine oder andere schon gedacht hat, okay, Gott nimmt es doch nicht ganz so ernst, wie er es gesagt hat. 490 Jahre, es geschieht nichts, passiert nichts. Werden schon durchkommen. Nein, er nimmt es ganz ernst. Auch wenn es lange mag gut gehen, aber die Rechnung, die kommt. Wenn Gott etwas versprochen hat, wenn Gott etwas gesagt hat, das wird geschehen. Ob es uns passt oder nicht. Den Juden hat es garantiert nicht gepasst. Die haben ihre Pläne gehabt, die haben ihre Vorstellungen gehabt fürs Leben. Aber nein, Gott hält, was er verspricht. Und 70 mal 7 gibt 490. Das Land hat seine Sabbatjahre bekommen. Und für diese Zeit lässt er ein Weltreich aufkommen, der Juda einnimmt und am Ende dieser 70 Jahre wieder fällt, von anderen eingenommen wird. Jeremia 25, 7 bis 9 und Vers 12 steht: Aber ihr habt ja nicht auf mich gehört, sagt Jahwe, sondern ihr habt mich mit euren Machwerken gereizt und euch damit selbst ins Unglück gestürzt. Darum spricht Jahwe, der Allmächtige, weil ihr nicht auf meine Worte gehört habt. Passt auf, darum hole ich alle Völker des Nordens herbei, spricht Jahwe, auch meinen Diener Nebukadnezar, der König von Babylon. Ich lasse sie über dieses Land und seine Bewohner herfallen, wie auch über die Nachbarvölker ringsum. Ich vollstrecke den Bann an ihnen und mache sie zu einem Trümmerfeld, einem Bild des Grauens und der Verachtung. Dann Vers 12: Wenn dann die 70 Jahre um sind, werde ich den König von Babylon und sein Volk zur Rechenschaft ziehen und ebenso das Land der Chaldäer. Ich mache es für immer zur Wüste. In Vers 1 haben wir gelesen, in Jesaja 21, wie Stürme im Negev daherbrausen. So kommt es daher aus der Wüste, aus dem schrecklichen Land. Der Negev, der liegt im Südosten von Babylon. Und gerade wenn Winde von offener Fläche kommen, dann sind die besonders verheerend. aus der Steppe, aus der Wüste, wenn die keine Hindernisse vor sich haben, dann haben die eine besondere Kraft. Und Winde sind es auch, die auch Flüsse austrocknen lassen, die den Wohlstand nehmen können. Und so vergleicht Jesaja das hier, oder Gott durch Jesaja. Er sagt, wie die Stürme im Negev, so wird das Elend über dich kommen. Du nennst dich der König der Meere. Du lebst im Wohlstand. Aber wer hat das entscheidende Machtwort? Wer spricht das Machtwort? Nicht Nebukadnezar. Gott. Gott sagt, wann es aufkommt und wann es untergeht. Und so wird Babylon überrannt von einer feindlichen Macht. Vers 2 aus Jesaja 21. Furchtbare Dinge wurden mir gezeigt. Der Verräter verrät und der Zerstörer zerstört. Brecht auf, ihr Elamiter, ihr Meder, belagert die Stadt. Mit allem Seufzen über sie mache ich Schluss. Mit Elamitern ist hier Persien gemeint. Das Medo-Persische Reich bestand ja aus Medern und aus Persern. Es waren zwei Völkerschaften, die sich zusammengetan haben. Durch Verrat wurde Babylon erobert. Wie es hier steht, der Verräter verrät und der Zerstörer zerstört. Durch Verrat wurde Babylon erobert. Und dann lesen wir in Jesaja 45, Vers 1. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Wie schon gesagt, Gott nutzt Weltmächte, Weltregimes, um seinen Plan durchzuführen. Er lässt sie aufkommen und er lässt sie untergehen. Es sind mächtige Nationen, aber nicht, wenn man es mit Gott vergleicht. Es sind mächtige Nationen, menschlich gesehen, aber man kann sie nicht mit Gottes Macht vergleichen. Weiter lesen wir in Jesaja 21, Verse 3 und 4. Darum zittert mein Körper, von Krämpfen gepackt, von Wehen geschüttelt, wie eine gebärende Frau. Von dem, was ich höre, bin ich betäubt, bestürzt von dem, was ich sehen muss. Mein Herz rast, ein Schauder schüttelt mich. Die mir so liebe Dämmerstunde hat mir zu dem Grauen gemacht. Menschliches Machtergreifen, habe ich schon letztes Mal gesagt, geht immer mit Angst, mit Leid und mit Schmerz. Der eine kommt zur Macht und der andere wird kaputt gemacht, zerstört. Jesaja geht hier gar nicht ins Detail rein, was er gesehen hat, aber er beschreibt seinen Zustand. Und was wir hier sehen, er ist völlig außer sich. Nur von dem, dass er sieht, er ist völlig außer sich. Sein Körper zittert, sagt er. Er hatte Herzrasen. Und er vergleicht das mit den Krämpfen und Schmerzen einer Gebärenden, wo es über einen kommt und man hat es nicht im Griff. Es muss schlimm gewesen sein. Es muss schlimm gewesen sein. Das, was Jesaja gesehen hat, die Zerstörung Babylons. Und er sagt, die Zeit, die ihm eigentlich so lieb war, die Dämmerstunden, wo man zur Ruhe kommt, wo alles ruhiger wird, wo man sich vielleicht ausruht, nach dem geschäftigen Treiben des Tages. Diese Zeit wurde ihm zum Grauen, weil dort hat er es gesehen. Er hat gesehen, was kommen wird, die Zukunft. Und dann sagt er in Vers 5, man deckt den Tisch, legt die Polster zurecht, man isst und trinkt und dann steht auf, Offiziere, ölt eure Schilder ein. Hier sehen wir erstmal Ruhe. Man setzt sich hin, man will das Mahl zu sich nehmen, schönen Wein trinken und dann auf einmal dieser Aufschrei. Steht auf, Offiziere, ölt eure Schilder ein. Und wenn wir Jeremia 51, die Verse 38 bis 40 dazu nehmen und den Vers 57, es sind alles so Puzzlestücke, die alle das Gleiche beschreiben. Jeremia 51, 38 bis 40 steht, sie brüllen wie die jungen Löwen, knurren wie ein Löwenentwurf. ihrer Gier bereite ich das Gelage und mache sie betrunken. Sie sollen lustig werden und dann betäubt und in ewigen Schlaf versinken, aus dem sie nie mehr erwachen, spricht Gott. Wie Lämmer führe ich sie zum Schlachten hinab, wie Schaf- und Ziegenböcke. Wir haben den Vers 5 gesehen, man deckt den Tisch, legt die Polster aus und dann plötzlich kommt es. Und in Jeremia war viele Jahre später, etwa 100 Jahre später hat er seinen Dienst gemacht, ungefähr. Viele Jahre später bringt Jeremia noch ein Puzzlestück bei. Und er zeigt hier, wer das ganze Regie führt, wer das Drehbuch geschrieben hat. Wo Gott sagt, sie brüllen wie die jungen Löwen, voller Übermut, nicht die alten Löwen, die schon was gelernt haben, wie die jungen Löwen. Die meinen, sie schaffen's, sie haben's im Griff. Sie knurren wie ein Löwenentwurf. Und dann sagt Gott, ihrer Gier bereite ich das Gelage, ich bereite es ihnen vor, ich mache sie betrunken und ich führe sie wie Schafe zur Schlachtbank. Warum? Wegen ihrem Treiben, weil sie sich gegen Gott auflehnen. Und dann in Vers 57 heißt es noch einmal, auch aus Jeremia 51, ich mache seine Oberen und Weisen betrunken, all seine Statthalter, Befehlshaber und Kriegshelden. Sie sollen betäubt in ewigen Schlaf versinken, aus dem sie nie mehr erwachen, spricht der König. Er heißt Jahwe, der Allmächtige. Auch hier sehen wir wieder, Gott führt es. Gott führt es wegen dem Ungehorsam. Und so ergibt sich genau das Bild, was Daniel erlebt. Genau das Bild, was Daniel erlebt. In Kapitel 5, da wird das Festgelage von König Belsatzer beschrieben, dass er mit seinen Heerführern, mit seinen Gewaltigen, mit seinen Fürsten durchlebt, sage ich mal. König Belsatzer mit seinen Gewaltigen. Dort, wo sie schon angetrunken waren, da kommt er auf diese glorreiche Idee. Wir haben ja noch diese goldenen und silbernen Gefäße aus dem Tempel Salomos, von den Juden aus Jerusalem. Holt die mal her. Wir werden aus denen trinken. Wir sind, wie die jungen Löwen, ne? Voller Übermut. Wir sind's, wir machen's. Sie tun's. Doch noch während er trank, erschien eine Hand und schrieb auf der Wand die Worte. Daniel 5, 25 bis 28 und 30. Daniel 5, 25 bis 28 und 30. Die Worte lauten, Mene, Mene, Tekel, Upasin. Und haben folgende Bedeutung. Menne, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und ihr ein Ende gesetzt. Das sagt er zweimal. Tekel, gewogen hat er dich auf seiner Waage und dich zu leicht gefunden. Wie die jungen Löwen, voller Übermut, gewogen und zu leicht. Peres, zerteilt hat er dein Reich und es den Medern und Persern gegeben. Wir sehen, es sind immer genau die gleichen Sachen. Jesaja sieht es, Jeremia sieht es, Daniel erlebt es. Und es passt. Es ist nicht, dass einer so erzählt, der andere erzählt es anders. Es passt, auch wenn da Jahrhunderte zwischenliegen. Es passt. Und in Vers 30 heißt es, noch in derselben Nacht wurde König Belsatzar, der ein Chaldäer war, getötet. Noch in derselben Nacht war sein Reich zu Ende. Weiter sehen wir in Vers 6, wie Jesaja den Befehl bekommt, einen Wachposten aufzustellen. Jesaja berichtet in Vers 6, wie er einen Wachposten aufstellt. Denn das hat der Herr mir gesagt. Geh und stell einen Wachposten auf. Er soll dir melden, was er sieht. Einen Wächter, der alles berichten soll, was er sieht. Und er berichtet in Vers 7. Er sagt, ich lese das jetzt aus der Elberfelder, 1871, und er sah einen Reiterzug, Reiter bei Paaren, einen Zug Esel, einen Zug Kamele, und er horchte gespannt, mit großer Aufmerksamkeit. Die neueren Übersetzungen, die geben diesen Vers irgendwie anders dar. Aber gerade die alten, 1871, die alte Luther, da finden wir noch dieses, und er sah einen Reiterzug. Er sah sie, er horchte, aber er hörte nichts. Von den Persern und Medern weiß man, dass sie entweder zu Fuß gekämpft haben oder zu Ross, auf Pferden. Einige der unterworfenen Völkern hatten jedoch die Sitte, auf Kamelen zu reiten oder auf Eseln. Und der Späher sieht diesen Tross von Reitern, diesen Zug, und er horcht angestrengt. Aber er hört nichts, er sieht es nur. Da geht was, da bewegt sich was. Ein geheimnisvoller Zug zieht lautlos daher und verschwindet. Und dann kommt Vers 8, wo langsam Ungeduld aufkommt. Der Wächter ruft aus: Herr, den ganzen Tag stehe ich bereit. Bin auf dem Posten, jede Nacht. Ich bin noch nie als Wächter dagestanden. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Aber ich kann es mir vorstellen, es ist anstrengend. Tag ein, Tag aus, die Nacht, mit Pausen sicherlich. Aber trotzdem, man steht und guckt und lauscht und da tut sich nichts. War da dieser geheimnisvolle Zug überhaupt? Oder habe ich mir das nur eingebildet? War da wirklich was? Und dann plötzlich geschieht wieder was. Plötzlich geschieht wieder was in Vers 9. Da, was sehe ich? Ein Zug von Männern, ein Pferdegespann, und einer von ihnen ruft: Gefallen, gefallen ist Babylon. Alle Bilder seiner Götter sind zerstört. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Er sieht diese geheimnisvollen Reiter, die still, leise daherziehen, und dann kommt die Nachricht: Gefallen, gefallen ist Babylon. Es ist vollzogen, es ist vollbracht. Die Stadt ist gerichtet. Wie wir schon gelesen haben, so spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe. Kyros ist ja der erste König von den Medo-Persern. Es war Kyros. Und er sagt, dessen Hand ich ergriffen habe. Gott führt ihn. Gott nutzt ihn für diesen Zweck, für dieses Ziel. Er öffnet Türen vor ihm und sie werden nicht mehr verschlossen. Gott hat Türen geöffnet, die menschlich gesehen nicht zu öffnen waren. Denn Babylon hatte, laut Wikipedia, habe ich nochmal nachgeschaut, eine Außenmauer von 30 Meter Höhe. Laut Wikipedia, ich weiß es nicht. Aber eine Mauer von 30 Meter Höhe zu der damaligen Zeit, das ist viel. Das ist viel, da springt keiner hoch. Und in der Stärke von etwa 27 bis 30 Meter, stark. Da lohnt es sich nicht, mit dem Hammer und Meißel gegen zu gehen. Lange aufwendige Arbeit dann. Das funktioniert nicht. Auf dieser Mauer war genug Platz, dass zwei Gespanne aneinander vorbeifahren konnten. Für die Wächter, für die Beschützer. Eine gewaltige Stadt. Eine gewaltige Stadt, Babylon. Und das erklärt auch die Sorglosigkeit. Sie fühlten sich sicher hinter solchen Mauern. Da kann man sicher ein Fest feiern. Warum nicht? Da kann man bis in die Nacht Wein trinken. Wir sind sicher. Uns passiert nichts. Sorglos. Und dann dieser geheimnisvolle, stille Zug an Reitern. Und sie kommen rein. Es werden Türen geöffnet. Sie kommen in die Stadt. Gott spricht sein Urteil. Ich habe dich gewogen, Belsatzar, die du so viel von dir hältst. Und du wurdest für zu leicht erfunden. Dein Reich wird einem anderen übergeben, noch heute. Und in der gleichen Nacht stirbt er. Sie haben ihre Rechnung ohne Gott gemacht. Sie haben auf ihre Mauern gezählt, auf ihr Kriegsheer, auf ihre Weisheit, auf ihren Wohlstand, darauf, dass die Väter Reiche erobert haben. Nebukadnezar war ja der Vater von Belsatzar. Er hat Weltreiche erobert, ein großer Heerführer. Aber Belsatzar, er war nur ein junger Löwe, der knurrte, der viel Schau gemacht hat, der den Mut hat, aus diesen goldenen Bechern zu trinken, und er bekommt die Rechnung dafür. Noch in dieser Nacht, sagt Gott. In Vers 10 wendet Gott sich wieder an sein Volk, an Israel, an Juda. Und er sagt: Du, mein zerschlagenes, zerdroschenes Volk, ich verkünde euch das, was ich höre, von Jahwe, dem allmächtigen Gott. Der richtet den Fokus wieder auf Israel. 70 Jahre wart ihr in Gefangenschaft. 70 Jahre wart ihr wie Korn, das vom Heimatboden genommen wurde und auf diese Mühlen geworfen wurde, das gedroschen wurde. Ihr habt viel erlitten, aber ich, euer Gott, ich habe euch nie aus den Augen verloren. Ich war immer bei euch. Ihr wart ungehorsam. Ich habe euch bestraft. Aber ihr habt nicht aufgehört, mein Volk zu sein. Mit diesem Vers zeigt Gott ihnen, seinem Volk, er sagt ihnen, euer Schicksal ist nicht bei irgendeinem. Euer Schicksal liegt in meiner Hand. Ich bin euer Herr, ich bin euer Gott, egal was für menschliche Tyrannen auf- oder untergehen. Ich bin euer Gott und ich bin immer bei euch. Und wie auch in diesem Beitrag, gerade von Thomas Lied, wir müssen schauen auf diesen Gott und nicht auf das, was um uns herum ist. Denn dieser Gott, der hat die Macht in seiner Hand. Der ist es. Nicht diese ganzen Wirren, in denen wir leben heute, diese Ängste, die wir ausstehen müssen, mit all diesen Nachrichten. Gott ist immer noch am Zug. Gott lenkt das Schicksal der Menschen. Gott lenkt mein persönliches Schicksal. Er sieht mich persönlich als Einzelnen. Er sieht uns als Gemeinde. Er sieht uns als Nation. Er sieht uns als Menschenvolk. Er sieht jeden Einzelnen. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, ist alles schön und gut. Was habe ich davon? Was bringt mir persönlich das heute, wenn ich das alles weiß? Was bringt mir das? Für mich persönlich, ich habe wieder mal einen Gott gesehen, den ich nicht beschützen muss. Man hört das ja von anderen, die ihre Götter beschützen müssen. Oder im Altertum, die ihre Götter geschnitzt haben, aus Stein, aus Holz, und dann sie verehrt haben. Ich habe einen Gott, der mich beschützt und den ich nicht beschützen muss, weil ich es gar nicht kann. Ich kann ihn nicht beschützen. Aber er kann mich beschützen. Er kann mich durchtragen. Und gerade, wie schon gesagt, Jesaja lebte irgendwo 740 bis 701, glaube ich, vor Christus. Jeremia irgendwo 627 bis 600, Daniel noch später. Und es passt alles. Wie geht sowas? Das ist menschlich nicht möglich. Aber für Gott ist das nichts. Für Gott ist das überhaupt kein Problem. Und das waren ja nur Ereignisse, die ein paar hundert Jahre auseinanderlagen. Jesaja spricht ja auch über den Messias. Sehr deutliche Worte. Er spricht auch über den Messias. Da sind es 700 Jahre, spricht er nach vorne. Manche Prophetie geht bis für uns noch in die Zukunft hinein. Das zeigt uns, was für einen Gott wir haben, an den wir glauben dürfen, bei dem wir uns sicher fühlen dürfen, geborgen. Er sorgt für uns. Und das ist schön zu wissen. Unter seiner Hand, mit ihm, kann ich auch die heutige Zeit überstehen. Mit ihm. Ohne ihn, nein. Wir stehen noch auf und beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dieses Buch von Jesaja haben dürfen. Ich danke dir, dass du uns diese Geheimnisse zeigst, dass du uns deine Größe zeigst, wer du wirklich bist. Und wir als Menschen, ja, wir können es bei weitem nicht erkennen, bei weitem nicht. Und doch bin ich fasziniert von dir, Herr. Du bist ein Gott, den ich nicht beschützen muss. Du bist ein Gott, an dessen Hand ich gehen kann. Sorglos, mit dir bin ich imstande, über Mauern zu springen. Mit dir schaffen wir alles. Aber ohne dich, die Menschen, die dich nicht kennen, die sind wirklich zu bemitleiden. Denn sie stehen völlig hilflos in dieser Welt. Sie stehen hilflos mit all diesen Ängsten um sich herum. Und dort möchte ich dich bitten, Vater, dass du uns wirklich die Kraft schenkst, dass du uns die Weisheit schenkst, die Liebe schenkst zu diesen verlorenen Menschen, diese Zeit, die wir hier noch zu verleben haben, dass wir wirklich ein Licht sind. Nicht ein Licht, was uns zeigt, sondern wie ein Spiegel, das dein Licht weiter scheinen lässt, dass du durch uns dich groß machen kannst, Herr. Schenk du die Gnade und hilf uns dabei. Amen.